Heute haben einige wahrscheinlich schon in Bekanntmachung, die zugehört haben, mitbekommen, dass wir die Nacht der Kirchen haben. Und die Nacht der Kirchen, das bedeutet immer, dass in Hamburg über 130 Kirchen die Türen extra dafür öffnen, um neugierige Hamburger hineinzulassen und schauen zu lassen, was christlicher Glaube so ausmacht, wie christlicher Glaube so gelebt wird oder wie vielfältig christlicher Glaube auch ist. Neben der katholischen, der evangelischen und vielen, vielen Freikirchen, die Mehrzahl, merkt man, wie bunt das Ganze ist. Und ich bin davon überzeugt, dass es einen Unterschied macht, ob ein so ein kleines Kirchenschiff die Segel hisst und sagt, wir machen eine schöne Veranstaltung und laden dazu ein, oder ob eine ganze Flotte von Schiffen gleichzeitig die Segel hisst, die Türen öffnet und sagt, kommt hinein und schaut euch an, was ihr sonst verpasst, wenn ihr nicht kommt. Nacht der Kirchen ist für mich dieser Ort, der ein Unterschied ist zu Nacht der Museen, zu Nacht der Wissenschaften, die mittlerweile auch große Größen sind in der kulturellen Landschaft. Aber Nacht der Kirchen ist einfach nicht nur Kultur. Für mich ist Nacht der Kirchen mehr als Kultur. Jemand, der mit dem Vorurteil in ein Gebäude hineingeht, nehmen wir beispielsweise diese Gemeinde und heute kommen die dann vielleicht durch die Tür hinein und erleben hier Programme, können sich anschauen, wie bunt diese Gemeinde ist oder auch nicht und werden sich wahrscheinlich anschauen, ja, wie sind denn Adventisten? Und wahrscheinlich werden sie das nur gut wahrnehmen können, wenn ihr heute hier seid, weil Gemeinde lebt davon, dass Gläubige da sind, dass sie Gläubige wahrnehmen und nicht das Gebäude. So ein leeres, viereckiges Ding, was nicht mit Leben gefüllt ist. Deswegen würde ich mich richtig freuen, wenn die meisten von euch oder am besten alle heute Abend kommen. Auch wenn ihr diese Gemeinde kennt. Damit Leute, Gäste merken, hey, das ist die Adventgemeinde Grindelberg. Das sind ja richtig nette Menschen. Ich komme nächsten Samstag wieder. Dann sagt ihr zwar Sabbat, aber die verstehen dann Samstag. Auch in Ordnung. Das Thema der Nacht der Kirchen in diesem Jahr ist A und O. Das hört sich am Anfang wie so ein Staunen an. A und O kann man richtig lang ziehen. Der Text kommt ursprünglich aus Offenbarung, Kapitel 1, Vers 8. Und ich möchte heute diesen Text als Predigtgrundlage mit euch durcharbeiten. Und das Thema habe ich genannt, Anbetung ist Staunen über Gott. Mir geht es in diesem Text, wo diese paar Buchstaben herkommen, das A und das O, heute um Anbetung. Wir haben in unserem Gemeindeprofil, das wir ja jetzt seit Februar diesen Jahres haben, auch einen unserer Aufträge, der heißt Anbetung. Ich möchte euch mal vorlesen, was da drin steht. Wir sind Gott dankbar, wir staunen über ihn, er überrascht uns immer wieder. Das wollen wir ihm sagen und auf vielfältige Art und Weise feiern. Anbetung ist also reden mit Gott über all das, was uns beschäftigt, aber gleichzeitig auch feiern. Es ist singen. Es ist so etwas wie Nacht der Kirchen, wo wir sagen, jetzt feiern wir. Wir haben ein Café und laden Gäste ein und bei Feiern ist es üblich, dass man miteinander redet, Gemeinschaft hat, sich wohlfühlt und gerne irgendwann wiederkommt. Bei 7 vor 7, ich erkläre das mal kurz, was das ist unser Sabbatanfang, den wir einmal im Monat freitagsabends haben, haben wir ganz oft dieses Kreuz unten stehen. Und dann hängen da normalerweise Tücher drum, hier so ein rotes, da so ein dunkles, schwarzes. Und dann gibt es immer die Möglichkeit, Gebetsanliegen nach vorne zu bringen oder auch Dank. Positiven Dank, dann kommt eine Kerze auf diese Seite oder in der Mitte rechts. Ja, so Richtung positiv, oder auch Trauer, Klage, Sorgen, Anliegen, die kommen dann nach links. Und nachher beten wir über beides. Wir haben Grund für Freude und Grund auch zur Trauer. Aber letztendlich legen wir beides ans Kreuz oder stellen es aufs Kreuz. Und heute während dieser Predigt werde ich an 3 Stellen euch die Möglichkeit geben, das so wie bei 7 vor 7 zu machen. Dass ihr dann nach vorne kommen könnt. Hier sind die Kerzen, dann nehmt ihr euch so eine Kerze, zündet die an und stellt die auf eine der beiden Seiten. Ihr könnt sie irgendwo hinstellen, weil das Thema, der Punkt, diese drei Punkte werdet ihr dann schon merken, welcher Punkt gerade dran ist. Also es geht heute nicht um schlecht oder negativ, sondern es geht einfach immer um diese drei Punkte. Anbetung ist Staunen über Gott. Darum wird es heute gehen. Und wie genau und was, das wird uns jetzt der Text sagen. Ich möchte mit euch Offenbarung Kapitel 1, Vers 8 zuerst einmal lesen. Dort steht, ich bin das A und das O, spricht Gott der Herr, der da ist und der da war und der da kommt, der Allmächtige. Viele von euch haben jetzt vielleicht mit einem anderen Text gerechnet. Kennen manche von euch die Worte, ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende? Der steht in Kapitel 22, auch im selben Buch, deswegen nehme ich ihn gleich nochmal hinterher. Kapitel 22, Vers 13. Ich bin das A und das O, der Erste und der Letzte, der Anfang und das Ende. Was ist der Unterschied zwischen diesen beiden Texten? Ist es euch aufgefallen? Also jetzt nicht inhaltlich, sondern wer sie sagt? Der Erste wird von Gott gesprochen. Der Zweite im hinteren Teil der Offenbarung von Jesus. Johannes, der die Offenbarung geschrieben hat, macht von Anbeginn dieses Textes also deutlich, für ihn ist Jesus absolute Stellvertretung Gottes. Er ist Gott, er vertritt Gott komplett. Er ist es, der für uns gekommen ist und für uns gestorben ist. Das stellt er von Anbeginn schon mal klar. Das Zweite, was hier deutlich wird, ist, Jesus spricht von einem Anfang und einem Ende. Komischerweise spricht er an vielen Stellen davon, dass Gott keinen Anfang und kein Ende hat. Also wird es hier interessant, genau hinzuhören, was der Text sagt, weil der Text sagt nicht, Gott hat einen Anfang und Gott hat ein Ende. Der Text sagt, ich bin der Anfang und ich bin das Ende. Das sind komplett andere Welten, andere Sätze, die komplett andere Vorstellungen mit hineinbringen. Ich glaube, wir können uns leicht vorstellen, dass Gott ewig lebt. Weil wir uns auch vorstellen können, so ansatzweise, manche Menschen versuchen ja ewig zu leben, lassen sich einfrieren und hoffen dann darauf, dass irgendwann die Genetik so weit ist oder auch irgendein anderes Wundermittel, dass man ewig leben kann. Und in unserer Vorstellungskraft kriegen wir das auch ungefähr hin. Aber was wir nicht hinkriegen ist, von ewig her zu sein. Das allein zu denken. Weil in unserem Denken, in unserem Zeitstrahldenken, es doch irgendwo einen Anfang gegeben haben muss. Wir sind uns zwar alle vielleicht uneinig darüber, in unserer Gesellschaft, wie nun dieser Anfang ausgesehen hat. Und als Christen sind wir davon überzeugt, dass Gott diesen Anfang gesetzt hat, aber dass Gott selbst von Anfang her ist, keinen Anfang hat. Das klingt doch eigentlich sehr unlogisch. Von Anfang an her ist, aber keinen Anfang an hat. Keinen Anfang hat. Das klingt für jeden Philosophen ist das wie so eine super Angriffsfläche. Eigentlich etwas, wo wir sagen, da müssen wir jetzt ran. Wir öffnen unsere Kirchen und wir sind diejenigen, die sagen, wir glauben an diesen, der von sich sagt, ich bin das A und das O. Leute, die heute kommen werden, werden sagen, ich glaube nicht an den, der sagt, ich bin das A und das O. Ich weiß erstens noch nicht mal, wer das ist und zweitens gucke ich einfach nur, was ihr hier so macht. Aber die meisten von uns, die hier jetzt hier sitzen, glauben daran und sagen, hey, das ist gar kein Thema. Gott ist für mich Jesus, Jesus ist für mich Gott und für mich ist er das Anfang und das Ende, derjenige, der schon immer war, der jetzt ist und der da kommen wird. Anbetung ist für mich als erstes, wenn ich diesen Text lese, Staunen über Gottes Größe. Wenn die Christen wenn hier Nichtchristen hineinkommen, dann werden sie vielleicht als erstes merken, wenn sie einen Christen treffen, dass er mit Gott lebt, dass er Anbetung lebt. Anbetung ist vielleicht für sie ein Fremdwort dann und sie wissen nicht, was das ist. Und vielleicht werdet ihr im Gespräch dann deutlich machen oder einfach, wenn ihr Leute kennenlernt, das, was ich eben schon gesagt habe, es ist Leben und Reden mit Gott über alles, was uns bewegt. Und dann fragen sie euch. Und vielleicht ist euer erster Punkt auch, wenn ich mit Gott rede, dann bin ich erstmal baff. Dann staune ich als erstes über Gottes Größe, der keinen Anfang hat und der kein Ende hat. Daran glaube ich, das ist Bekenntnis und das lockt mir einfach nur ein großes Staunen aus. Gottes Größe zeigt sich in vielerlei Dingen. Ich weiß nicht, an was ihr als erstes denkt, wenn ihr an Gottes Größe denkt. Johannes beginnt in diesem Brief, bevor er diesen Vers 8 aufschreibt, noch mit so einigen Sätzen, die das zum Ausdruck bringen. Er schreibt zuvor als erstes ab Vers 4, Johannes an die 7 Gemeinden in der Provinz Asien. Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Da kommt schon mal das, was nachher wiederkommen wird. Und von den 7 Geistern, die vor seinem Thron sind und von Jesus Christus, welcher ist der treue Zeuge, der Erstgeborene von den Toten und Herr über die Könige auf Erden. Wenn ich über Gottes Größe staune, dann staune ich auch darüber. Jesus ist der Erstgeborene von den Toten. Das ist das, woran sich die meisten, die nicht an Jesus glauben, eigentlich stoßen. Er kann ja von mir aus gelebt haben, aber auferstanden ist er definitiv nicht. Zeig mir einen Beweis und ich werde nicht einen einzigen Beweis liefern können. Nicht ein. Das Einzige, was ich sagen kann, ich bin davon überzeugt und ich glaube daran. Ich habe ihn erlebt. Und das ist ja schon der zweite Punkt, zu dem ich nachher kommen werde. Dass wir Gott erleben. Jetzt. Aber wenn wir staunen über Gott, wie groß er ist, dann gehört für mich seine Auferstehung dazu. Das ist etwas Unmögliches. Das ist ein Wunder, was vielleicht lange braucht, um es zu erklären, lange braucht, um es zu verstehen, aber vielleicht noch viel länger, um es zu glauben. Um es wirklich zu glauben. Und die nächste Größe, die hier angesprochen wird, er ist König über die Könige auf Erden. Ich meine, das wirkt ja zurzeit nicht so. Wenn er was zu sagen hätte, dann könnte er alles Mögliche steuern. Aber er stellt hier diesen Anspruch einfach in den Raum. Er sagt es wie ein Bekenntnis, so selbstverständlich, wie wir es wahrscheinlich auch glauben. Doch für diejenigen, die es nicht glauben, ist es nicht so selbstverständlich. Doch bei Anbetung, und das ist das Großartige, geht es nicht um Beweisen. Es geht nicht um Diskussion. Es geht darum, dass Menschen erleben, an was wir glauben. Was wir vorleben. Wenn Leute auf der Suche sind bei der Nacht der Kirchen, und davon wird es einige geben heute, dann bin ich davon überzeugt, dass sie etwas entdecken können, was anders ist als ein Fachmagazin. Sie können diesen Funken in euren Augen sehen, der sagt, ihr glaubt das wirklich, was ihr da sagt. Ihr glaubt wirklich, was diese Sätze da aussagen. Ihr steht dahinter. Bei meinen Freunden ist es so, dass es am Anfang, wo wir uns so kennengelernt haben, für sie unverständlich war, wie man an sowas glauben kann. Aber mit der Zeit haben sie gemerkt, hey, der glaubt das wirklich. Der glaubt das nicht nur nach. Das ist nicht einfach der Glaube seiner Eltern. Das ist nicht einfach nur die Tradition, in der er aufgewachsen ist, weil er von klein auf Adventist ist, sondern der glaubt das wirklich. Und wenn das Menschen merken, dann beginnt schon mal so ein Nachdenken. Und ich finde das wichtig, denn wenn jemand bei der Nacht der Kirchen unterwegs ist, dann unterstelle ich mal einfach, er bringt eine gewisse Offenheit mit. Warum sollte jemand sich eine Kirche anschauen, wenn es nur um die Kirchenfenster ginge, nur um das Kreuz, was da oben hängt, um die Stühle, die wir im Saal haben, um die Art und Weise, was wir hier machen, was wir hier glauben? Ich glaube, sie wollen sehen, wie wir sind, wie wir glauben, wie wir es ausdrücken. Ich staune über Gottes Größe, wenn ich meine kleine Nichte sehe, über das Wunder der Natur. Ich staune über Gottes Größe selbst dann, wenn ich Schmerz und Leid sehe. Und jetzt kommen vielleicht die ersten Fragezeichen. Wie kann man über Gottes Größe staunen, wenn man Schmerz und Leid sieht? Ich staune nicht darüber, dass er alles heilt. Dann staune ich erst recht, wenn er es tut. Ich staune nicht darüber, dass er das ganze Leid aus der Welt nimmt. Dann wäre es erst recht ein Grund zu staunen. Ich staune darüber, dass er es zulässt. Das ist vielleicht kein ehrfürchtiges Staunen, aber ich staune darüber, dass er uns unseren freien Willen lässt. Dass er diese Natur, weil nicht alles der Wille von Menschen ist, auch sein lässt. Dass er Freiraum schenkt, der für uns manchmal bitterlich und hart und brutal sein kann. Aber ich staune darüber, dass er uns nicht zu Marionetten gemacht hat. Und deshalb kann ich auch über Leid staunen. Ihr habt jetzt die Möglichkeit, euer Staunen zum Ausdruck zu bringen. Ihr müsst dafür nichts sagen. Aber wenn ihr sagt, an dieser Stelle staune ich auch schon über Gott, dann könnt ihr eine Kerze nehmen und sagen, ich staune auch über Gottes Größe. Ihr könnt natürlich noch auf die nächsten Punkte abwarten, aber die verrate ich auch nicht komplett. Einer kam schon leicht. Ihr könnt nach vorne kommen, wie bei 7 vor 7, und über Gottes Größe staunen. Und wer auch einen Satz dazu sagen will, kann das auch tun.
Am 25. August haben wir eine Enkelin bekommen. Das war ein Wunder, weil unsere Tochter schon 43 Jahre alt ist. Es war eine sehr schwere Geburt, es waren auch Komplikationen da. Und wir haben viel gebetet, aber es ist Gott sei Dank jetzt alles gut gegangen. Und sie heißt mit zweiten Namen Grace, das heißt Gnade. Sie leben in Kanada, es ist ein bisschen weit weg, aber wir freuen uns trotzdem.
Ich danke dir für deine Kerze. Ich glaube, dass jede Kerze für viele weitere scheint, weil nicht jeder von uns gerne nach vorne geht. Wenn wir über Gottes Größe staunen in diesem Text, dann staune ich noch viel mehr über seine Gegenwart. Er schreibt hier, er ist derjenige, der da ist, der präsent ist, der eine Realität ist, der Wirklichkeit ist, kein Traum, kein Märchen, keine Fiktion, nichts Ausgedachtes. Er stellt in den Raum, ich bin da. Ich war da und ich bin da. Aber das ist genau der Punkt, den wir eben nicht fühlen. Nicht immer. Manchmal erleben wir ihn. Wir erleben seine Größe, seine Nähe. Wir hatten jetzt eine Taufe und da haben Jugendliche und Erwachsene gesagt, ich bin dann davon überzeugt, dass er jetzt in meinem Leben zu mir gesprochen hat. Und ich antworte mit dem Ja und will mit ihm leben. Ich staune über Gottes Größe und ich staune über seine Gegenwart. Ich glaube, dass dieser Punkt für manche nicht nachvollziehbar ist. Für die, die ihn nicht spüren. Für die, die ihn nicht erleben. Für die, die ihn vielleicht noch nie erlebt haben. Oder die ein Bild von Gott haben, das Gott selbst am liebsten verändern würde, weil es dem nicht entspricht, wie er wirklich ist. Wir alle haben so unser Bild von Gott. Egal ob Christ oder nicht Christ, egal welche Religion wir angehören, irgendein Bild tragen wir über Gott in unserem Herzen. Und dieses Bild muss nicht etwas mit der Realität zu tun haben, von der Johannes hier spricht. Bei den 10 Geboten gibt es ein Gebot, das Bildergebot, das sagt, mach dir kein Bildnis von dem, was im Himmel, was im Erden, im Wasser und unter dem Wasser ist. Mach dir kein Bildnis. Und es kam dazu, dass nach der Reformation eine bestimmte Strömung in der evangelischen Kirche, im Pietismus, gesagt hat, deswegen müssen alle Bilder raus. Kein Bild von Jesus darf irgendwo sein. Also die ganzen Kinderbibeln, da wurden dann, sowas gab es bei diesen Christen dann gar nicht, da wurde wahrscheinlich nur geschrieben, man wollte Jesus nicht abbilden. Deswegen gibt es auch einen Unterschied zwischen der katholischen Kirche, wo Jesus am Kreuz hängt, und den evangelischen und Freikirchen, wo er nicht am Kreuz hängt. Das kam daher, weil man gesagt hat, das Bildergebot verbietet es uns, Gott abzubilden. Dabei bin ich davon überzeugt, dass dieses Gebot einen ganz anderen Sinn hat. Einen ganz anderen Platz, der viel mehr mit diesem Sein zu tun hat. Er ist hier. Er ist jetzt da. Aber bitte, hab kein abgeschlossenes Bild in deinem Kopf von ihm. Mach keinen Rahmen um das Bild, was du von Gott hast, und schränke ihn nicht ein. Er ist größer als das, was du über ihn denkst. Er ist mehr als das, was du über ihn fühlst und das, was du bisher erlebst. Aber wenn du dir ein Bild machst, dann ist es so, wie wenn heute Leute sagen, du bist in einer Schublade. Und keiner von uns will in irgendeiner Schublade landen. Keiner von uns will irgendwie eingeschränkt werden auf eine Eigenschaft, die vielleicht auf mich zutrifft, aber die doch nicht alles ist. Ich bin doch nicht einfach nur eine Person, die redet. Ich bin doch einfach nicht nur eine Person, die vielleicht kontaktfreudig ist. Ich bin doch nicht einfach nur eine Person, die gerne in der Natur ist. Und jetzt wird es vielleicht brisanter, wenn wir über Charaktereigenschaften reden, wo wir sagen, der ist aber dominant, der ist aber initiativ oder der ist aber gestetig und langweilig und ruhig und schnöde. Komischerweise wollen wir nicht von anderen in eine Ecke gedrängt werden, aber machen das mit Gott die ganze Zeit. Ich glaube, alle von uns, auch ich. Ich glaube, dass ich manchmal so meine Zeit habe, wo ich denke, Gott ist so, und jetzt erzählt mir jemand eine Erfahrung mit Gott, wo ich denke, das kann aber nicht in mein Gottesbild hineinpassen. So wie er Gott beschreibt, erlebe ich Gott nicht. Also kann Gott schon mal nicht so sein. Ich glaube, dass wir da manchmal viel zu eng denken. Und dass wir diese Offenheit, die heute die Menschen mitbringen werden, vielleicht, dass wir dort von ihnen lernen sollten und merken sollten, wenn ich über Gottes Gegenwart staune, dann komme ich vielleicht mehr zum Staunen, wenn ich ihn nicht einschränke. Wenn ich bereits eh schon begeistert von Gott bin, dann kann es sein, dass ich trotzdem noch einen viel zu kleinen Ausschnitt von ihm sehe und noch mehr begeistert sein könnte. Wenn ich über Gottes Gegenwart staune, dann heißt das bei mir auch, es gibt mir eine Kraft, mit der ich die Dinge, die ich nicht verstehe, tragen kann. Ich habe es eben schon angesprochen. Über Gottes Größe kann ich staunen, auch dann, wenn Leid da ist, weil ich sehe, er lässt es zu. Aber durch Gottes Gegenwart, wenn ich darüber staune, merke ich, er ist da. Wir sind nicht allein in dieser Zeit. Egal, was wir mit uns schleppen, egal, ob es eine Kleinigkeit ist, für die Person vielleicht gerade eine große Sache, zwischenmenschlicher Stress, meistens sind es eher größere Sachen, aber auch wenn es eine Krankheit ist, egal was es ist, Und wir haben gestern bei 7 vor 7 gehört, dass in unserem Umkreis immer mehr von Krebs befallen werden. Und es schockiert besonders die betroffenen Familien. Und trotzdem macht mir dieser Text Hoffnung, dass ich sage, dieser Krebs wird nicht das letzte Wort haben. Er kann vielleicht den Menschen besiegen. Er kann vielleicht den Tod herbeiführen. Aber als Christen sind wir davon überzeugt, dass das Kreuz, dass die Auferstehung, wo Jesus sagt, ich bin der Erste, dass wir nachkommen werden. Dass der Tod nicht das letzte Wort über uns haben wird. Und das soll nicht als Vertröstung gemeint sein. Das soll nicht so gemeint sein, Pech gehabt, aber es geht ja weiter. Es soll nicht mit diesem Unterton gemeint sein, sondern es soll wirklich eine Zusage von Gott an uns sein, die uns nicht einknicken lässt, die uns nicht zusammenbrechen lässt, die uns nicht den Lebensmut nimmt für die Zeit, die wir haben. Wenn ich über Gottes Gegenwart staune, dann bekomme ich für all das Kraft. Wenn ich weiß, er ist an meiner Seite. Ich staune darüber, wie ein guter Freund von mir seine Frau verloren hat an Krebs und Gott nicht darüber oder Gott deshalb nicht auf die Anklagebank zieht, nicht klagt, nicht auf Gott sauer ist, nicht die Schuld auf Gott verschiebt, sondern einfach auf diese blöde Krankheit. Ich staune darüber, wie er bei seinen Kindern ist und weitermacht. Ich staune darüber, wie viel Kraft er aus seiner Beziehung mit Gott zieht und sagt, dieser Krebs wird das Leben von uns als Familie jetzt nicht schlechter machen. Er hat es schon zerstört. Aber es war nicht das letzte Wort. Das waren seine Worte. Und darüber staune ich. Ich staune darüber, wie jemand die Präsenz Gottes so nah an sich heranlässt, dass er plötzlich Mut bekommt und Freude. Manche würden jetzt vielleicht sagen, leidet er nicht? Warum trauert er zurzeit nicht? Er sieht so fröhlich aus. Das ist doch erst 4 Monate her. Und er leidet gerade nicht. Vielleicht, wenn man ihn kennt, gibt es diese Momente. Natürlich. Aber das heißt für ihn nicht, dass er sich nicht auch auf bestimmte Sachen freuen darf. Vielleicht kennt ihr den Film Ziemlich beste Freunde. Mit einem Querschnittsgelähmten, der eigentlich nicht viel machen kann. Und ein Betreuer aus einem sozialen Milieu, ein Schwarzer noch dazu, den er eigentlich gar nicht mag, betreut ihn nun. Und dieser Typ ist eigentlich vorher ziemlich kriminell gewesen. Aber er fesselt diesen Millionär oder Milliardär, diesen Querschnittsgelähmten, so an, wie er jeden anderen anfasst. Er macht Witze mit ihm, wenn das Telefon schellt, hält er das Telefon einfach hin und merkt gar nicht, dass er das gar nicht annehmen kann. Und geht dann zu ihm hin und hält es ans Ohr. Oder tut einfach ein Foto von einer Brieffreundschaft, das er hat, auf den Bauch von ihm und legt es dahin, geht hinaus, bis er dann merkt, er kann es ja gar nicht öffnen. Also er bringt Sachen, wo man meinen würde, oh, das ist aber böse, das kannst du doch nicht bringen. Bisschen mehr Feingefühl. Und der Bruder von diesem Millionär nimmt ihn dann einmal zur Seite und trifft sich im Café mit ihm und drückt seine Besorgnis aus und sagt, du, diese Menschen aus diesem Milieu haben kein Mitleid mit dir. Und er antwortet nur, genau das ist es, was ich will. Kein Mitleid. Manchmal behandeln wir Menschen mit Samthandschuhen und übervorsichtig, weil sie gerade eine schwierige Zeit durchleben. Und wir denken, wir müssen ganz anders plötzlich mit ihnen umgehen als vorher. Ich glaube, das müssen wir gar nicht. Und wenn, dann sagen sie uns das. dann sagen sie uns, hey, du, drück mal auf die Bremse. Oder lass mich mal gerade in Ruhe, ich brauche Abstand. Und vielleicht, wenn wir ein bisschen sensibel sind, merken wir das auch, wenn wir zu weit gegangen sind. Aber eigentlich glaube ich, dass jeder von uns nicht so übersensibel angefasst werden will, wenn er in einer Trauerphase ist. Und das soll uns bewusst machen, dass wir jetzt genauso leben sollen, wie Gott sagt, ich bin jetzt da. Also lebe jetzt gefälligst. Lebe. Lebe. Mutig. Lebe mit dem Bewusstsein, dass ich an deiner Seite bin, egal wie es dir geht. Vielleicht habt ihr eine Erfahrung gemacht, wo ihr sagt, genau das ist es. Gott erlebe ich jetzt in meinem Leben. Er ist da. Dann könnt ihr eine Kerze nehmen und sie anzünden. In der Anbetung staune ich über Gottes Größe und ich staune über Gottes Gegenwart. In der Anbetung vertraue ich aber auch Gott meine Zukunft an. Er schreibt doch, er ist derjenige, der da kommt. Das ist so mein Lieblingspunkt. Besonders deswegen, weil ich in vielen Bibelgesprächen oder im Bibelunterricht, im Taufunterricht oft von jungen Leuten höre, bei dem Punkt Wiederkunft, ich glaube das alles, aber das kann noch warten. Meistens aus dem Grund, wenn ich da mit denen so rede, man könnte ja jetzt was verpassen. Da wartet vielleicht der Führerschein, eine gute Ausbildung, eine Freundin oder ein Freund. Irgendwie so viel hat dieses Leben noch zu bieten. Und ja, das stimmt. Das Leben ist echt schön, wenn es einem gut geht. Das ist echt schön. Ich will jetzt nicht sagen, dass es bald schlechter wird oder sowas. Aber das Leben, das genießen wir doch wirklich. Wenn ich mit meinem Kumpel durch die Hafencity gehe, dann denke ich mir auch, wow, eine kleine Gehaltserhöhung von 100.000 Euro im Monat und so eine Wohnung kann ich mir auch leisten. Oder vielleicht 10.000, keine Ahnung, wie teuer die Dinger da sind. Aber die sieht doch richtig schick aus. Dafür lohnt es sich nochmal richtig hart zu arbeiten. Dann müsste ich zwar den Beruf wechseln, weil das nicht bei mir klappen könnte, aber man hat doch so seine Ziele im Leben. Vielleicht noch einen besseren Job oder überhaupt einen Job. Oder irgendetwas, was dich so antreibt, dass du sagst, das mit der Wiederkunft, das kann noch warten. Ich glaube da zwar dran, Gott war schon immer da und Gott ist auch jetzt da. Und das Jetzt ist so schön, dass das bald am besten noch lange auf sich warten lassen soll. Manchmal kommt es mir so ein bisschen so vor, dass wir wie so ein kleiner Wellensittich im Käfig sind, der meint, alles zu haben und wenn er dann in so einem Paradies freigelassen werden soll, nicht raus will. Weil da gibt es ja regelmäßig Essen, da ist die schöne Schaukel, da gibt es auch diesen Wasserspender, mit dem man so rumspielen kann oder so ein toter Wellensittich, der aus Plastik besteht, von dem ich aber nicht merke, dass er nicht echt ist und ich einfach alles nachmache, was der macht, wenn der so angestupst wird. Ich glaube, so fühlen wir uns manchmal. Uns geht es so gut. Weil wenn in der Bibel steht, Jesus geht zu Rechten Gottes, um uns die Städte zu bereiten, dann baut er uns wahrscheinlich solche Wellblechhütten, Baumhäuser, wo wir sagen, nö, meine Eigentumswohnung oder mein Hausle, mein Hösle ist viel schöner. Das, was der da machen wird, das ist bestimmt voll langweilig. Dann frage ich manchmal diese Jugendlichen, kennt ihr den Film Avatar? Oh ja, kenne ich. Avatar, das ist so ein Animationsfilm, der in 3D ist. Und der eine Natur darstellt, ich weiß nicht, wie die das programmiert haben, aber das ist gigantisch. Man fühlt sich in diesem Film wie im Paradies und denkt sich, wenn ich da Urlaub machen könnte, dann würde ich das sofort buchen, egal wie teuer. Und wenn es 3 Jahresgehälter sind. So fühlt man sich. Man kann sich an solchen, ich weiß nicht, ob das Flugsaurier sind oder sowas ähnliches, man hat so lange Haare und kann sich andocken und dann kann man sie damit steuern, genauso an solchen komischen Pferden. Und die hören dann auf einen. So wie so ein Freund. Und diese Welt ist einfach traumhaft schön. Und dann frage ich die immer, findet ihr cool, oder? Ja, finden wir cool. Und wie wäre das, wenn das Realität wäre? Oh, das wäre richtig gut. Besser als ein Computerspiel, besser als ein Computerspiel. Besser als ein Computerspiel. Und dann frage ich mich immer, und was glaubt ihr, wie wird die neue Welt sein? Ja, so pff, Wolken, Hafen. Wo ich mir denke, ah, okay, auf dieser neuen Welt will ich auch nicht sein. Jetzt verstehe ich auch, warum du die Wiederkunft so weit wie möglich weghaben möchtest. Ich glaube, wir sollen wirklich im Jetzt leben. Wir sollen das Jetzt auch wirklich genießen. Wir sollen das Leben in Fülle haben. Und wir sollen uns immer darüber bewusst sein, dass Gott da ist. Aber wir sollen Gott nicht darin unterschätzen, was er uns zu bieten hat, wenn er kommt. Wir sollen Gott nicht darin unterschätzen, was er mit uns machen wird, wenn er kommt. Er spricht von einem neuen Körper, von Gesundheit. Ich erlebe meinen Vater beim Fußballspielen, er denkt, er wäre noch 16 und denkt, er könnte mich ausfummeln. Er war besser als ich und ich bin kein guter Fußballer, aber mittlerweile mache ich ihn fertig. Weil wenn er sich umdrehen will, dann macht das... Ja, so sieht das aus. Die Zeit der Dinge bringt auch ganz natürliche Verlangsamungen des Körpers mit sich. Man muss noch nicht mal eine schlimme Krankheit haben. Man wird manchmal einfach nur älter. Und plötzlich verspricht Jesus einem, hey, du kriegst einen neuen Körper. Und wenn du eine Krankheit hast, nehme ich sie dir auch noch weg. Du hast Stress in der Familie, das klingt besser als jede Versicherung. Du hast Stress in der Familie, die wird versöhnt. Du kannst bestimmte Leute gar nicht riechen, weil sie dich total nerven. Ey, ihr werdet später die coolsten Kumpels. Das klingt jetzt alles wie ein Märchen. Aber Gott spricht davon, dass das eine Realität ist. Und wenn Menschen heute hier reinkommen, dann will ich am liebsten, dass sie dieses Lebensgefühl uns von den Lippen ablesen können. Dass sie denken, ey, die glauben nicht, dass das einfach nur eine Scheinwelt ist, sondern die glauben wirklich, dass das eine Realität werden kann. Das soll so schön sein, wie bei diesem Film Avatar, dass sie sich wünschen, boah, da wäre ich gern dabei, aber wie komme ich da hin? Und jetzt sind wir wieder beim A und O. Ich bin das A und das O. Ich bin der Anfang und das Ende, der Erste und der Letzte. Und derjenige, der das gesagt hat, sagt auch, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich glaube, dass wir jemanden kennen, für den es sich lohnt, zu leben und zu sterben und für den es sich lohnt, dass andere Leute ihn auch kennenlernen. Und ihr Bild, das sie von ihm vielleicht haben und was bestimmt bei uns ja auch manchmal auf einer bestimmten Art und Weise festgelegt ist, danach schreit, verändert zu werden. Denn ich will auch nicht an einen Gott glauben, an den die Menschen oft glauben. Ich will auch nicht auf die Wiederkunft Jesu warten, so wie manche Jugendlichen sie verstehen. Dann würde ich auch sagen, nee, das kann warten. Aber wenn ich diesen Gott hier kennenlerne, in der Schrift, wenn ich schaue, was er für uns tut, wie er ist, was er macht, dann ändert sich plötzlich mein Bild. Dann sage ich, ich will ihm auch meine Zukunft anvertrauen. Und deswegen ist Anbetung für mich auch immer, ihm meine Zukunft anzuvertrauen. Egal, was kommt. Herr, nimm es in deine Hand. Wenn noch viele schöne Jahre auf mich warten, nimm es in deine Hand. Wenn du morgen wiederkommst, nimm es in deine Hand. Wenn mein Leben übermorgen zu Ende ist, Herr, nimm es in deine Hand. Aber lass mich jetzt und hier wissen, du bist da. Das sind Glaubensaussagen, die für mich Anbetung bedeuten. Dank und Bitte. Wenn ihr jetzt einen Punkt habt, wo ihr sagt, ich möchte das Gott anvertrauen oder auch ein Anliegen, wo ihr Sorgen habt, Herr, das betrifft jetzt mich, zieh mich da heraus, dann könnt ihr jetzt eine Kerze nehmen und sie anzünden. Für all diese Kerzen, die da jetzt sind, möchte ich mit euch beten und ich bitte euch, dazu aufzustehen. Großer und allmächtiger Gott, unser Vater, Du bist der, der da war, der da ist und der da kommt. In der Anbetung möchten wir dir für deine Größe danken. Wir danken dir dafür, für die Kerze, die zu diesem Punkt dahingestellt wurde, was du in diesem Leben dieser Person gezeigt hast, wie groß du bist. Und auch für jeden Einzelnen, der dich als groß erlebt. Aber wir bitten dich auch gleichzeitig für die, die dich nicht als groß erleben, dass du dich ihnen zeigst, dass sie dich sehen und vielleicht stückweise, Schritt für Schritt merken, dass du größer bist, als wie sie es vielleicht auf dem Plan hatten. Herr, wir bitten dich auch für all die Kerzen, die hingestellt wurden, für deine Gegenwart, für deine Präsenz, dass du da bist. Egal, wie es in unserem Leben aussieht, ob es Leid oder Fröhlichkeit ist. Und ich bitte dich, dass wir die Samthandschuhe ausziehen und dass wir Menschen nicht anders behandeln, nur weil sie vielleicht eine Behinderung mit sich schleppen oder eine Krankheit. Schenk uns da Weisheit, wie wir Menschen behandeln. Aber egal, wo du uns jetzt begegnet bist, ich bitte dich für jeden, der dich nicht jetzt erlebt, dass du auch dort dich zeigst. Herr, wir vertrauen dir auch unsere Zukunft an und all die Kerzen, die jetzt hingestellt wurden, weil sie ein Anliegen haben, das sie dir in die Hände legen möchten, wo du sie begleiten sollst. Darum bitten wir dich, dass du dort jeden Einzelnen führst, dass sie Schritte von dir sehen und dir nachfolgen können oder sich von dir getragen fühlen und wissen, du bist bei ihnen an der Seite. Sie gehen nicht allein in die Zukunft. Ich möchte dir danken, dass wir dir all das bringen können. Und ich bitte dich, dass wir heute Abend, so wie diese Kerzen leuchten, auch Menschen zeigen, dass du existierst. Dass sie nicht nur einfach Kirchengebäude sehen, sondern dass sie Gemeinde erleben. Amen.